Hallo, herzlich willkommen zum heutigen netzpolitischen Abend, zum ersten unserer Frühlingsserie, in der wir uns mit ein bisschen KI beschäftigen werden. Heute Abend im Speziellen geht es um KI am Arbeitsplatz. Unser Gast ist Daniel Hügli von Sandycom. Ein neues Jahr und ein alter Ablauf. So, wir haben eine Stunde, in der wir nicht nur wir hier, sondern wir alle zusammen mit dem Internet verbringen werden. In dieser Stunde wird uns unser Gast eine Einführung ins Thema geben und danach gibt es eine Diskussion, in der ihr euch lokal hier einbringen dürft. Allerdings, eben das Internet hört zu und es wird nicht nur live übertragen, sondern auch aufgezeichnet. Wenn ihr euch da meldet, müsst ihr euch dessen bewusst sein. Wenn euch das unangenehm ist, kein Problem, weil nach einer Stunde stellen wir das Internet quasi aus und sind dann wieder unter uns und dann können wir ganz frei diskutieren. Ein kurzes Dankeschön möchte ich noch unseren drei Partnern des Abends geben. Das ist das erste, das Debattierhaus Karl der Große, wo wir heute sind. Dann haben wir eine Partnerschaft mit der WOTS. Sie hat unter anderem zum Beispiel Exemplare euch hier zugestellt. Liebes Internet, kommt her, dann gibt es eine WOTS gratis für euch. Und das liebe Internet funktioniert für uns halt nur weil das VOC, das C3 VOC, uns Streaming-Server zur Verfügung stellt. Auch dafür herzlichen Dank. Nun gut, zu unserem Gast. Er heißt Daniel Hügli. Er ist ein Teil der Geschäftsleitung von Sandycom, ist nicht alleine die ganze Geschäftsleitung, glaube ich, aber Teil davon. Und du leitest die Sektion ICT und hast dich mit dem Thema beschäftigt. Ihr habt, glaube ich, eine Studie zum Thema in Auftrag gegeben und darum habe ich dich eingeladen und ich freue mich, mehr dazu zu erfahren. Begrüß doch Daniel mit einem herzlichen Applaus.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich komme sehr gerne hierher, um zu berichten über unsere Arbeiten, die wir gemeinsam mit Algorithm Watch durchgeführt haben. Ich war heute kurz beim Blick. Dort wurde ich aufgefordert, doch bitte künstliche Intelligenz zu definieren. Dann habe ich zurückgefragt, ja okay, wie lange haben wir Zeit? Und ich denke, das Gleiche könnten wir über den heutigen Abend sagen, künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz. Da gibt es sehr viele Aspekte, die berücksichtigt werden können. Und ich werde eben jetzt auch hier auf die Ergebnisse einer Studie eingehen, die jetzt dann bald 1,5 Jahre gedauert hat. Also die Erkenntnisse aus 1,5 Jahren jetzt in gut 20 bis 25 Minuten verdichtet, euch rübergebracht. Abneben, ich werde dann halt nicht ganz alle Aspekte ansprechen können, aber vielleicht kommt dann noch in der Diskussion und der Debatte noch der eine oder andere Punkt auf. Ich bin auf jeden Fall gespannt und eben versuche es kurz zu halten, damit wir genügend Zeit haben für die Diskussion. Kurz die Übersicht, über was werde ich hier sprechen, was ist der Input? Wir haben eben mit Algorithm Watch Schweiz ein Projekt durchgeführt von November 2022 bis jetzt dann Ende April 2024. Das bestand aus drei Teilen. Einerseits eine Basisanalyse, um herauszufinden, welche KI-Systeme werden in der Schweiz bereits weitläufig eingesetzt. Dann auch mit qualitativen Interviews, um herauszufinden, ja, wie geschieht dieser Einsatz und wollen. Was sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Bezug besonders auch auf die Beteiligung, die Mitwirkung der Arbeitnehmenden in den Betrieben und besonders auch die Arbeitnehmenden vorzubereiten auf die Einführung von solchen Systemen, damit sie sich auch eingeben können, nicht nur die Arbeitnehmenden, sondern beispielsweise auch Arbeitnehmendenvertretungen und Gewerkschaften. Und am Schluss, ich denke, das ist dann für uns alle eben auch wichtig und für die Debatte auch spannend, haben wir uns gewisse Handlungsempfehlungen vorgenommen, die wir auch einbringen wollen in der Politik und der Wirtschaft. Und auf diese drei Aspekte werde ich eingehen. Vielleicht noch ganz kurz, wieso überhaupt, wieso eine Gewerkschaft, wieso wir als Gewerkschaft, wieso haben wir uns diesem Thema angenommen. Und hier kann man sagen, das ist nicht ein Einzelfall. Wir haben schon seit Längerem uns mit der Digitalisierung beschäftigt als Gewerkschaft, gerade im Sektor ICT, wo wir sowohl Mitarbeitende vertreten, die betroffen sind von technologischem Wandel, aber eben selber diesen technologischen Wandel auch antreiben. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass wir in dieser Diskussion auch vorne weggehen und eben mit Studien auch Grundlagenarbeit leisten. Für uns ist wichtig bei all diesen Diskussionen, dass wir die Chancen, die sich aus diesem Wandel ergeben, dass wir diese Chancen nutzen können im Interesse der Arbeitnehmenden und eben mögliche Risiken auch vermindern. Ganz wichtig in der ganzen Diskussion ist die soziale Verantwortung. Also wir wollen, dass die Arbeitgeber, dass die Unternehmen sich auch bewusst sind, in welchem Umfeld sie wirtschaften, dass es eine Gesellschaft gibt, dass es auch Auswirkungen hat im Wirtschaften auf die Gesellschaft. Deshalb haben wir auch entsprechende Leitprinzipien beispielsweise aufgestellt. Und wir haben ja auch Sozialpartnerschaften, das heißt Gesamtarbeitsverträge mit diversen Unternehmen. Und im Rahmen der Sozialpartnerschaften geht es dann zusätzlich darum, auch eine Rechenschaftspflicht einzufordern von diesen Unternehmen in Bezug auf die Umsetzung von technologischen Maßnahmen und den Einsatz von solchen Systemen. Das mal zur Begründung, wieso dass wir, ausgerechnet wir, uns diesem Thema angenommen haben. Und damit wir auch gleich eben die Frage beseitigt haben, von welchen Begrifflichkeiten sprechen wir überhaupt, wir haben es versucht einzugrenzen in Bezug auf die Praxis, weil wir eben die Situation vor Ort im Betrieb anschauen und haben deshalb gesagt, okay, diese abstrakte und sehr weite Begriff, dieses Spektrum von KI, das lassen wir mal außen vor. Wir sagen, wir sprechen einfach von algorithmischen Systemen, also soziotechnischen Systemen, bei welchen Algorithmen verwendet werden und die damit auch die Funktionsweise des Systems bestimmen. Im Spezifischen sind für uns besonders auch noch interessant jene Systeme, die automatische Entscheide fällen. Obwohl, ich werde dann noch darauf zurückkommen, weil das ist nicht, man kann sagen, die automatischen Entscheide sind das Schlimme und das Wichtigste, das wir anschauen müssen, aber es stellt sich eben heraus, dass auch Empfehlungen eine gewisse Brisanz haben, darauf werde ich noch zurückkommen. Aber einfach zur Abgrenzung, über was, dass wir heute Abend sprechen. Dann diese Basisanalyse, die wir durchgeführt haben, die fasst einerseits wissenschaftliche Erkenntnisse zusammen, das ist eine Literaturrecherche aus verschiedenen Studien. Wir haben dann aber auch qualitative Interviews durchführen können mit Unternehmen, mit Vertreterinnen und Vertretern in den Unternehmen, besonders aus dem Bereich der Human Resources in Bezug auf die Nutzung von algorithmischen Systemen am Arbeitsplatz in der Schweiz. Was kann man sich darunter vorstellen? Das gibt es unterdessen sehr viele Tools, die eingesetzt werden können und die alle in ganz unterschiedlichem Maße, aber die alle mitarbeitenden Daten verwenden oder noch nicht mitarbeitenden Daten, wenn es um die Rekrutierung beispielsweise geht von Personal. Da gibt es ja verschiedene Phasen, die eigentlich heute praktisch alle bereits automatisiert und mit algorithmischen Systemen unterstützt ablaufen können. Wir haben einen ganz wichtigen Bereich für die Unternehmen, die Frage der Leistung, Leistungssteuerung, Leistungsbeurteilung. Ein Bereich, der sicher auch wichtig ist, aber der schon früher wichtig war, aber natürlich mit den verschiedenen Tools, die heute zur Verfügung stehen, noch invasiver ist das Compliance Management und ganz wichtig eben auch die Gestaltung ganz allgemein von Arbeit, der Arbeitsrahmenbedingung, des Arbeitsplatzes, Ausgestaltung der Büroräumlichkeiten und zum Schluss auch noch die Frage der Mitarbeitendenbindung, die ist ziemlich umfassend. Da geht es vor allem darum zu schauen, ja, was macht, was sind entscheidende Faktoren, dass Mitarbeitende in einem Unternehmen verbleiben oder vielleicht nach einer gewissen Zeit das Unternehmen verlassen. Aufgrund dieses Berichts haben wir verschiedene Gefahren feststellen können, die sich für die Arbeitnehmenden ergeben. Ich glaube, das Offensichtlichste ist mal die Überwachung. Überwachung führt nämlich grundsätzlich zu Stress, nebst dem, dass es auch ein Eingriff ist in die Privatsphäre am Arbeitsplatz. Dann das Produktivitäts- und der Prozessmonitoring. Also es führt, das Streben nach höherer Produktivität führt eben auch dazu, dass die Arbeit intensiviert wird, sie wird verdichtet. Es kann zu Überlastung und Überbelastung kommen. Ganz wichtiges Thema, auch angesichts des heutigen Internationalen Tages gegen Rassismus, die Frage der Diskriminierung. Klar gibt es ganz unterschiedliche Merkmale, die hier betrachtet werden müssen, aber alle können eine Auswirkung haben, zum Beispiel auf die Lohnentwicklung, aber auch auf die Beschäftigung, also die Frage, ob jemand noch beschäftigt ist oder ob jemandem gekündigt wird, aber auch die Frage, wie sich eine Person weiterentwickelt, also wie die Karriere verläuft, ob eine Person befördert wird oder nicht. Also auch hier gibt es gewisse Risiken, wenn automatische Entscheidungen oder Entscheidungen basierend auf algorithmischen Systemen getroffen werden und eben, wie wir wissen, auch Systeme nicht frei sind von Bias, weil es in der Gesellschaft auch Bias gibt und das halt häufig auch abgebildet wird. Und was uns besonders wichtig ist als Gewerkschaft, wir haben festgestellt, dass häufig der Miteinbezug der Mitarbeitenden komplett fehlt und das führt dann größtenteils zu Vertrauensverlust beim Einsatz solcher Systeme, kann auch demotivieren, die Zufriedenheit lässt nach und es kann auch zu einer gewissen Entfremdung führen. Also die Mitarbeitenden haben dann das Gefühl, dass sie keine Kontrolle mehr haben über gewisse Prozesse bei ihrer Arbeit. Wir haben das genommen und uns die Frage gestellt, okay, was sind denn so die Schlussfolgerungen, woran müssen wir jetzt weiter arbeiten? Welche Fragen wirft das auf, damit wir bei diesem Projekt einen Schritt weiterkommen? Es zeigt eben, dass die Folgeabschätzung sehr wichtig ist, also bevor überhaupt solche Systeme eingesetzt werden, dass sich die Unternehmen die Frage stellen, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, aber darüber hinaus auch, was ist ethisch vertretbar? Kann zwar sein, dass es rechtlich durchaus legal ist und durchaus okay ist, aber stellt sich dann trotzdem die Frage, ob das auch ethisch vertretbar ist. Und das ist eine sehr wichtige Frage, eine sehr wichtige Diskussion, die ich auch immer wieder antreffe, wenn ich mit HR-Verantwortlichen spreche in den Unternehmen. Sie wissen, die Tools sind vorhanden, sie wissen auch, was erlaubt ist, aber trotzdem stellt sich dann im Anschluss die Frage, wollen wir überhaupt diese Tools einsetzen oder nicht, eben auch aus ethischen Überlegungen. Das ist alles nicht in einem Leerraum, sondern das ist auch immer abhängig vom Kontext, wie wird das dann genau umgesetzt. Und eben ganz wichtig, die Mitarbeitenden sind nicht einfach End-User, die dann irgendein Tool verwenden, sondern die Mitwirkung muss eben wirklich über den ganzen Prozess hinweg angewendet werden, nicht nur rechtliche und ethische und technische Aspekte, sondern wirklich das Ganze muss betrachtet werden beim Einsatz solcher Systeme. Für uns ist auch klar, dass der Arbeitgeber eine Pflicht trägt, nämlich die Pflicht, einerseits verständliche Informationen zur Verfügung zu stellen, damit die Mitarbeiter auch nachvollziehen können, was für Systeme eingesetzt werden und eben entsprechend sich auch eingeben können. Im besten Fall gibt es sogar die Möglichkeit für die Arbeitnehmenden, dass sie sich externes Fachwissen holen können, wenn sie bei der einen oder anderen Frage auch nicht gerade die ExpertInnen sind. Und eben der Vertrauensaufbau ist absolut zentral, also man braucht eine klare Kommunikation, klare Prozesse, damit es auch für beide Seiten eine Situation ist, die Vorteile mit sich bringt. Mit diesen Fragen sind wir weitergegangen und haben uns dann um das Thema der Mitwirkung gekümmert. Das ist für uns sicher als Gewerkschaft das wichtigste Thema. Wir haben auch gemerkt, dass das Bedürfnis bei den Arbeitnehmenden immer wie größer wird, also gerade bei Personalkategorien und Berufen, die wir vielleicht früher als Gewerkschaft nicht groß organisiert haben, ist eben dieses Bedürfnis sehr stark vorhanden. Klar ist immer noch Lohn- und Arbeitsbedingungen ist immer noch wichtig, aber gerade die ethischen Fragen und die Fragen und das Bedürfnis der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz, wo sie ja doch sehr viel Zeit verbringen, dort auch mitsprechen zu können, dort auch mitwirken zu können, das ist ein sehr wichtiges Bedürfnis. Und ich denke, gerade in der Schweiz mit der demokratischen Tradition ist doch das eigentlich auch eine logische Fortführung dieses Prinzips. Wir haben deshalb vom Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitswelten der Universität St. Gallen von der Professorin Dr. Isabel Wildhabe und von Dr. Isabel Ebert ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Das wurde dann erstellt und publiziert im November 2023. Es geht darum, dass eben die Beteiligung der Arbeitnehmenden beim Einsatz von ADM-Systemen am Arbeitsplatz untersucht wird, und zwar vor allem im Hinblick auch auf den rechtlichen Rahmen. Wir haben Datenschutzgesetz, das einen gewissen Rahmen vorgibt. Seit letztem September ist es auch ein bisschen ein besseres Datenschutzgesetz. Wir haben das Arbeitsrecht, das verschiedene Limiten setzt, also beispielsweise das Arbeitsvertragsrecht, also das Obligationenrecht. Der Gesundheitsschutz spielt eine sehr starke Rolle. Der ist vor allem im Arbeitsgesetz und den Verordnungen geregelt. Dann haben wir in verschiedenen Gesetzen haben wir Diskriminierungsbestimmungen aus der Schutz vor Diskriminierung. Und wir haben eben das Mitwirkungsgesetz, das minimal regelt, wie die Arbeitnehmenden in einem Betrieb mitwirken können. Und es gibt dann noch ein bisschen umfassenden den Persönlichkeitsschutz, also die Frage auch des Schutzes der Persönlichkeit einer Person. Das ist im ZGB und zum Teil auch im Obligationenrecht geregelt. Das ist so ein bisschen der rechtliche Rahmen, den wir uns angeschaut haben und der im Rechtsgutachten untersucht wird. Und Sie konnten sich, das war unser Vorteil, deshalb haben wir auch uns für Sie entschieden, Sie konnten sich eben auch berufen auf Studien, die Sie bereits durchgeführt haben in Bezug auf solche Systeme, wo besonders auch der Aspekt berücksichtigt wurde, wie wurden Drittparteien einbezogen beim Design und bei der Benutzung von solchen Tools. Es hat sich dann wenig überraschend eben gezeigt in diesen Studien, dass sowohl Arbeitgeberverbände als auch Gewerkschaften, ist etwas in der Mitte, aber zum Teil eben auch die Owner, das heißt vor allem Aktionärinnen und Aktionäre, aber ganz sicher nicht die Zivilgesellschaft und die NGOs, dass diese eigentlich nie einbezogen oder praktisch nie einbezogen werden bei solchen Systemen, wenn sie eingesetzt werden sollen. Es gibt ganz rechtzeitig das, gibt es vereinzelt wissenschaftliche Kenntnisse und Expertise, die beigezogen wird. Und ganz links, was doch häufiger ist, ist der Austausch zwischen beispielsweise jetzt hier HR-Verantwortlichen aus unterschiedlichen Unternehmen oder, und das ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass auch gemindert werden können. Wir haben uns vor allem das Motto vorgenommen, dass, wie das häufig gesagt wird, jetzt diesmal nicht den Human in the Loop, but Worker in the Loop, also die Arbeitnehmenden, die wirklich bei all diesen KI-Prozessen jederzeit im Loop sein müssen, und zwar im ganzen Lebenszyklus eines solchen KI-Systems, also Planung, Entwicklung, Einführung und Überprüfung bei all diesen Phasen des KI-Systems und des algorithmischen Systems müssen die Arbeitnehmenden einbezogen werden. Ganz wichtig ist uns auch, dass eine Basis geschaffen wird in Bezug auf die Fähigkeiten und das Fachwissen. Gerade nur dann, wenn das Fachwissen vorhanden ist und gewisse Fähigkeiten auch vorhanden sind bei den Arbeitnehmenden und sie vielleicht nicht zurückgreifen können auf externe Expertise, nur dann können sie auch wirkungsvoll Mitsprache betätigen. Und eben, es gibt verschiedene Formen von Mitwirkungsprozessen. Es ist wichtig, dass wir diese auch vermitteln und den Arbeitnehmenden auch Ideen geben, wie dass sie in die Mitwirkungsprozesse einsteigen können. Hier kurz, übrigens, ich habe gesehen, die Dokumente, die findet ihr alle online, sowohl auf unserer Webseite als auch bei Algorithm Watch Schweiz. Hier einfach kurz ein Hinweis darauf, was für Inhalte zu finden sind bei diesen Qualifizierungsmaßnahmen. Also einerseits geht es darum, ein paar Informationen zu den algorithmischen Systemen mitzugeben, dann auch rechtliches Basiswissen zu vermitteln, zum Teil auch ethisches Basiswissen, wo es eben über den rechtlichen Rahmen hinausgeht, was auch die gesellschaftlichen Risiken anbelangt, und eben ganz wichtig dieser Bereich der Mitwirkungsprozesse, um aufzuzeigen, wo sind die verschiedenen Mitwirkungsmöglichkeiten in den diversen Phasen. Was sind die Voraussetzungen, damit die Mitwirkung auch ein Mehrwert ist? Und zwar schauen wir das von beiden Seiten an. Es soll nicht nur ein Konzept sein für die Arbeitnehmenden, sondern es soll eben auch den Unternehmen aufzeigen, dass die Mitwirkung einen Mehrwert bietet, weil wir auch festgestellt haben, dass die Akzeptanz, das Vertrauen deutlich höher ist bei den Arbeitnehmenden, wenn sie einbezogen sind in diesen Fragen, beim Einsatz, bei der Einführung von solchen Systemen. Und dann sind wir beim letzten Teil angelangt und die Frage, okay, jetzt haben wir das analysiert, wir haben aufgezeigt, was es für Möglichkeiten gibt, mitzuwinken. Wir versuchen, die Kenntnisse zu vermitteln, aber das reicht natürlich nicht, sondern wir haben gesehen, auch der rechtliche Rahmen ist heute ungenügend und da gibt es eigentlich drei. Entsprechende Artikel zu verankern. Wir können die Mitwirkungsregeln besser ausgestalten für die Arbeitnehmenden in einem Betrieb, also den Mitwirkungsgrad erhöhen, die Mitwirkungsbereiche ausweiten und alle Ebenen einbeziehen. Wir können auch Kommissionen, die sich hier bilden, wo die Arbeitnehmenden auch einbezogen sind. Dann die Ebene Gesetz und Verordnungen. Hier haben wir bereits gesehen, das Mitwirkungsgesetz muss gestärkt werden, und zwar müssen die Arbeitgeber explizit verpflichtet werden, die Arbeitnehmenden zu informieren und sie auch zu konsultieren. Das heißt, eine Ausweitung der Mitsprache- und Informationsrechte der Arbeitnehmenden. Es benötigen auch gewisse Sanktionsmöglichkeiten, sonst ist das Ganze zahnlos. Der Einbezug von externen Expertinnen wäre selbstverständlich wünschenswert. Dann braucht es vielleicht eben doch eine Art von Klagerecht, das tatsächlich effektiv ist, also wo die Situation korrigiert wird und nicht einfach nur festgestellt wird, dass etwas falsch gelaufen ist. Und eben der Gesundheitsschutz ist äußerst relevant bei diesem Thema, und das muss zwingend auch präzisiert werden, dass eben der Gesundheitsschutz relevant ist. Und das ist vielleicht auch mehr nur ein Wunsch, aber auch die bestehenden Institutionen, dass die ausgebaut werden in Bezug auf die Aufsicht und die Kontrolle. Wir wissen, dass überall die Kantone, der Bund, alle sagen, sie haben kein Geld, und da ist sicher auch fraglich, ob sie dann Geld in die Arbeitsinspektorate stecken, um die Ressourcen auszubauen. Aber jetzt nicht nur in Bezug auf dieses Thema, eigentlich wäre das absolut nötig, weil die Arbeitsinspektorate überall unterdotiert sind und nicht die nötigen Ressourcen haben, um in der Wirtschaftsstruktur, wie wir es in der Schweiz haben, genügend die Betriebe auch kontrollieren zu können. Wir haben bereits erste Vorstöße über Barbara Gysi und Nick Gucker einreichen können. Der Bundesrat hat jedoch bei beiden etwa ähnlicher geantwortet, nämlich dass einerseits die Entwicklungen auf der EU-Ebene verfolgt werden, aufmerksam verfolgt werden, und dass jetzt in diesem Jahr geplant ist, dass diese Diskussionen laufen, die Diskussionen, Debatten um eine Regulierung von KI-Systemen. Tatsächlich gibt es diverse Veranstaltungen, diverse Möglichkeiten, wo sehr offen sind, wo sich auch NGOs, Gewerkschaften und andere Organisationen einbringen können, wenn sie eine Position haben zu KI-Regulierung. Dann vielleicht noch ein kurzes Wort zu Ethik und Selbstregulierung. Selbstverständlich ist das auch eine Möglichkeit in Ergänzung, dass sich die Unternehmen selber verpflichten, gewisse Regeln einzuhalten in Bezug auf Datenerhebung, Datenverarbeitung, Überwachung und Diskriminierungsschutz, dass sie auch die Kompetenz der Arbeitnehmenden fördern in Bezug auf Daten und ganz allgemein die digitale Kompetenz, dass sie Transparenz herstellen, was für Daten dass sie verwenden, welche Quellen, damit eben die Mitwirkung auch ermöglicht wird. Und ganz vielleicht noch in einem anderen Zusammenhang wichtig, es könnte auch in die Richtung gehen, eine Sorgfaltspflicht, also dass sich die Unternehmen selber eine Sorgfaltspflicht unterstellen, in Anlehnung an die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Also es gibt eigentlich sehr viel, das gemacht werden kann, und wir werden das entsprechend auch das, was in unserer Macht liegt, auch in Angriff nehmen, in unseren Sozialpartnerschaften, und versuchen auch auf der politischen Ebene uns entsprechend einzugeben.
Danke vielmals. Hast du gut erklärt. Ja, nimm doch Platz und gönn dir etwas zu trinken. Dann hätte ich erstmal noch eine andere oder eine sehr High-Level-Frage. Also ihr habt damit begonnen, dass ihr einmal eine Standortbestimmung gemacht habt. Und vieles, wenn man dir jetzt so zuhört, erscheint einem auf den ersten Blick logisch oder erwartbar, hat dich etwas überrascht? Oder ist das, war es auch, als ihr da den Bericht bekommen habt, hast du gesagt, ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, oder so etwas hatte ich nicht gedacht, oder?
Es hat mich vielleicht auf den ersten Blick hat es mich überrascht, und wenn ich dann nochmals ein bisschen studiert habe, war es dann doch einigermaßen nachvollziehbar. Aber zum Beispiel, dass doch sehr wenig bekannt ist in den Unternehmen, dass es bereits heute zwingende Mitsprachepflichten gibt der Arbeitnehmenden, gerade bei Themen des Gesundheitsschutzes, der Arbeitssicherheit, dass ja, viele Unternehmen auch gar nicht wissen, dass es ein Mitwirkungsgesetz gibt und verbriefte Rechte für die Arbeitnehmenden. Das hat mich auf den ersten Blick überrascht, aber dann aufgrund der wirtschaftlichen Struktur, muss ich sagen, ist das halt nachvollziehbar. Ich denke, es gibt sehr viele Mikro- und kleine Unternehmen und dieses Wissen ist nicht so weit verbreitet. Das ist durchaus so.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht gewusst, aber ist auch nicht meine Expertise, sage ich jetzt mal so, zu meiner Verteidigung. Da hast du gesagt, wir hatten am Anfang auch ein bisschen geschaut, was in der Schweiz schon angewandt wird. Also ich weiß nicht, ob du da etwas dazu sagen kannst oder darfst oder ob mir da eine Schwiegenheitspflicht habe. Gibt es da vielleicht etwas, oder da hatte ich da vielleicht etwas überrascht, dass etwas schon in der Schweiz gemacht wird und gedacht hat, ja, das kennen wir aus Amerika oder China oder weiß nicht wo. Und du da gedacht hast, ah, das gibt es doch bei uns auch schon.
Ja, es gab eigentlich zwei Aha-Erlebnisse. Das eine war mehr so der Austausch direkt in den Sozialpartnerschaften, wo ich gemerkt habe, es ist zwar ein Riesenthema überall im öffentlichen Diskurs und auch in den Unternehmen selbst, aber wenn wir dann genau hinschauen, hatten wirklich noch die wenigsten Unternehmen wirklich im größeren Stile solche Tools eingesetzt oder solche Systeme. Das hat mich damals überrascht. Das ist das erste Erlebnis. Und das andere dann doch eben, dass es gibt einzelne sehr große Unternehmen, die doch schon sehr weit sind. Das hat mich dann auch wieder überrascht, weil in der Schweiz die Entwicklung ja normalerweise ein bisschen hinterherhinkt. Klar, in den USA ist das schon länger ein Thema. Aber das hat mich dann doch überrascht. Aber es sind vielfach eben auch Branchen, wo wir weniger nah dran sind und das sind auch sehr große Konzerne, sag's mal so.
Gut. Was mich überrascht hat, das habe ich, glaube ich, in eurem Positionspapier gelesen, ganz sicher bin ich nicht mehr, aber ihr habt da gesagt, dass es auch Studien gibt, bei denen sagt, dass starke Überwachung und ständige Überwachung kontraproduktiv ist, bis hin zu, dass Personen extra Fehler machen oder extra etwas falsch machen. Das hat mich jetzt überrascht. Ich weiß nicht, kannst du noch etwas mehr dazu sagen? Oder wieso das? Oder wie äußert sich so etwas?
Das ist tatsächlich auch ein Thema, da könnte ich jetzt natürlich sagen, als Gewerkschaft, nein, Arbeitnehmende würden das nie machen. Die würden doch nicht irgendwelche Systeme des Arbeitgebers sabotieren. Aber tatsächlich, also eben, wenn das Vertrauen nicht vorhanden ist, wenn die Arbeitnehmenden feststellen, dass das System Entscheide trifft, die komplett ihrer Arbeitsrealität widersprechen, also gerade wenn wir anschauen, Systeme, die Routen planen beispielsweise und die Arbeitnehmenden haben seit Jahren, Jahrzehnten die Routen so geplant, dass sie wirklich auch funktionieren, dass sie wirklich auch aufgehen, dass beispielsweise jene, können jetzt sagen vielleicht Pakete als Beispiel, Pakete genauso angeordnet sind in einem Auto, dass sie eben dann auch genau nach der Route verteilt werden können. Und dann kommt plötzlich ein System, ein sehr intelligentes System, das das Ganze über den Haufen wirft und sagt, ja, das ist jetzt optimiert und das geht jetzt dann alles viel schneller und viel besser. Und in der Praxis stellt sich dann heraus, dass das genau das Gegenteil ist. Jetzt kann man sagen, okay, das war vielleicht noch in der Testphase und vielleicht benötigt das noch ein bisschen Zeit, bis das von sich selber auch aus lernt und immer wieder besser wird. Aber es ist natürlich, es widerspricht eigentlich eben der Expertise, die bei den Arbeitnehmenden vorhanden ist, die seit Jahren vielleicht eine Aufgabe erfüllen und sich diese Expertise dank ihrer Arbeit angeeignet haben. Und die kann nicht einfach durch ein Tool ersetzt werden.
Ich glaube, das Beispiel zeigt auch, dass das ein Tool gut ist, aber das Tool alleine funktioniert nicht, weil die Zusammenarbeit, dass die Person, die die Pakete verteilt, die Route im Kopf hat und beim Packen schon weiß, was zuerst und danach kommt, ist am Ende relativ entscheidend für die Geschwindigkeit. Also die optimierte Route nützt nichts, wenn dann die Person jeweils das Paket wieder zuhinterst rausholen muss und länger braucht, um jeweils auszuladen, dann ist der Zeitbenefit der optimierten Route wieder weggefressen. Also das Zusammenspiel ist auch wichtig und sollte wahrscheinlich nicht übersehen werden in diesem Fall.
Ja, und dann es gibt auch intelligente Art und Weisen, wie solche Systeme eingeführt werden können. Nämlich das Beispiel eines Contact- und Call-Centers, wo bisher die Mitarbeitenden nach einem Anruf oder nach einem Kontakt eine Zusammenfassung schreiben mussten des Anliegens. Wenn das jetzt neu ein System übernimmt und dann dafür die Arbeitnehmenden beurteilen können, ob diese Zusammenfassung korrekt ist, ob sie übereinstimmt mit dem tatsächlichen Gesprächsinhalt, dann ist das eben der Einbezug der Arbeitnehmenden, die dann quasi beurteilen, wie gut das System das erledigt. Und das funktioniert dann auch deutlich besser und gibt eben den Arbeitnehmenden wieder diese Kontrolle zurück, die sie verlieren, indem dass die Zusammenfassung nicht von ihnen geschrieben wird.
Wenn du sagst, Kontrolle verlieren, kommt mir noch in den Sinn, da habe ich mich gefragt. Es beginnt ja meistens, dass irgendein System als Unterstützung eingeführt wird. So, ich weiß nicht, denkt es irgendwie an Bankangestellte, der oder die Kreditvergaben machen kann, oder Ärztinnen, die Diagnosen stellen, dann bekommen sie Tools von Computern, dann können sie Bilder oder Zahlen so reingeben und dann sagt der Computer, kriegt keinen Kredit oder ist krank oder ich weiß nicht was. Und die Person, die viele Jahre Berufserfahrung hat, sagen, ja, aber irgendwie, ich glaube jetzt, die da die Hypothek beantragen, es stimmt vielleicht nicht alle Parameter auf dem, überall die Checkboxen, aber ich bin eigentlich überzeugt, die werden die bezahlen. Oder andersrum, sie sehen hier und sagen, ja, also wenn ich die Person anschaue, also der traue ich jetzt überhaupt nicht über den Weg, und auch wenn alle Checkboxen gefüllt sind. Und wie lange geht es dann da, bis die Person, die solche Entscheidungen dann quasi offiziell fällen, nach dem Computerentscheid oder der Computerempfehlung widersprechen können. Also, habt ihr das schon so gesehen oder das schon ein Thema, was hier passieren kann oder könnte?
Also was vor allem der Aspekt ist, das habe ich ganz zu Beginn kurz angesprochen, es gibt ja die Unterscheidung eben, dass Systeme die Entscheide ganz automatisch treffen oder dass Systeme beispielsweise nur eine Empfehlung abgeben. Das Spannende ist, dass eben Studien zeigen, dass der Mensch fast in allen Fällen der Empfehlung folgt. Also ja. Es kommt eigentlich eins zu eins aufs Gleiche hinaus, ob das jetzt automatisch ist, der Entscheid, oder nur eine Empfehlung. Der Mensch folgt ihr und das bedeutet, am Schluss ist es trotzdem fast eine automatische Entscheidung. Und deshalb denke ich, es braucht relativ viel, dass der Mensch sich sagt, okay, diese Maschine hat vielleicht nicht recht und ich muss das hinterfragen. Und es braucht aber eine Überwindung, es ist eine Hürde, weil vielleicht kommt dann plötzlich die vorgesetzte Person und fragt, ja, das System hat gesagt ja, du sagst aber nein, wieso? Und das ist dann sicher eine Herausforderung, die sich für die Arbeitnehmenden stellt. Jetzt auch gerade in Bezug auf das Thema, das ich vorhin kurz angesprochen habe, Diskriminierung. Ich habe vielleicht das heute gelesen. Es gibt auch Studien, die eben aufzeigen, dass Systeme, Lebensläufe vielfach ablehnen, die nicht, die weniger standardisiert sind, und die Menschen, die dann eher annehmen. Also es gibt eigentlich sehr große Unterschiede zwischen dem Mensch und dem System, wenn es um Lebensläufe geht, weil der Mensch eben nicht nur die standardisierte und die bekannte Form betrachtet und vielleicht eben auch die Häufigkeit und das Wahrscheinlichste, sondern eben auch andere Kriterien berücksichtigt und auch Lebensläufe, die vielleicht nicht so linear sind, wie das sich das System vorstellt.
Ja, also das ist ein anderer Punkt, den ich mir überlegt habe, gerade in diesem Fall, aber auch generell bei Diskriminierung, aber das Recruiting-Beispiel ist halt ein sehr populäres. Wenn wir sagen, ja, da ist am Ende die Maschine biased. Ich glaube, das Extrembeispiel war das von Amazon, das Frauen fast kategorisch ausgeschlossen hat. Dann sage ich, ja, aber Recruiter sind auch biased. Also keine Person, also ich kenne keine und definitiv auf mich selber nicht, würde ich sagen, ich bin 100% fair und unbiased. Also, wo ist denn das Problem? Also die Maschine ist biased und die Person ist auch biased. Also jetzt kannst du noch auswählen, wer soll biased sein, aber am Ende ist es immer unfair. Also, oder ja, wo siehst du das Problem hier oder wieso? Ist es ein größeres Problem, wenn die Maschine unfair ist, als wenn der Mensch unfair ist?
Das ist eine sehr spannende Diskussion, die ich auch schon mit Personalabteilungen geführt habe von Unternehmen. Jetzt haben sie jahrelang investiert in ihre vorgesetzten Personen, dass sie eben möglichst ohne Bias solche Fragen beurteilen. Jetzt kommen plötzlich die Systeme. Das gibt sehr spannende Diskussionen. Aber ich denke, das Hauptargument ist schon, wenn das System einen Entscheid fällt, dann ist es dann einfach so, kann dann vielleicht auch nicht nachvollzogen werden, wie das System zu diesem Entscheid gelangt ist. Und es gibt auch, ja, es ist dann auch schwierig, dieses System zur Rechenschaft zu bringen. Hingegen, wenn es ein Mensch ist, der dort einen Entscheid fällt, dann gibt es vielfach eben auch, ist das vielleicht auch dokumentiert in einer Form. Es gibt durchaus eben auch eine Person, die beispielsweise auch juristisch belangt werden kann. Und das ist schon ein qualitativer Unterschied im Vergleich zum System, wo dann das System selber nicht zur Verantwortung gezogen werden kann.
Ich habe für mich selber auf diese spezielle Frage, ich musste mich gerade aus Gründen auch noch ein bisschen damit auseinandersetzen, habe ich noch zwei Antworten. Also das eine ist, wir wissen ja in der Informatik, also es gibt zwei Handyhersteller, Betriebssysteme. Es gibt ein oder zwei große Social Media Netzwerke. Also wenn jetzt eine Firma die Recruiting Software hat, dann ist sie bei überall. Und wenn ich in die Position, in die Kategorie Bewerber gehöre, die in diesem System benachteiligt sind, dann kann ich mich überall bewerben und ich werde nie einen Job bekommen, weil überall dasselbe System dahinter ist. Das ist, glaube ich, der eine der Hauptnachteile. Und der andere ist, wenn die Person, die mich beinterviewt, mich negativ ist, dann ist das natürlich schlecht für mich, weil ich den Job nicht bekomme. Aber im Endeffekt, selbst wenn sie die Person fair recruiten würde und ich muss dann mit ihr zusammenarbeiten, dann ist sie ja zwar im Recruiting-Prozess fair, aber es ist ja dann ich noch immer die Person. Dann ist es vielleicht weniger schlimm für mich, weil ich bin froh, muss ich nicht mit dieser Person zusammenarbeiten, weil das würde sowieso dann nicht funktionieren. Aber wenn die Maschine mich aussortiert, hätte ich ja unter Umständen mit allen Personen gut zusammenarbeiten können in dieser Firma. Also aus dieser Perspektive denke ich, oder ja, das für mich eigentlich noch Gründe, warum es gerade in diesem Fall ja einen Unterschied macht, ob die Maschine diskriminiert, unfair behandelt oder die Menschen. Ich glaube, du hast es nicht so explizit gesagt, das war auch hier drin, ihr habt in dem Positionspapier Forderungen aufgestellt. Ich versuche dich hier ein bisschen zu challengen und zu sagen, oder die möglichen Gegenargumente zu bringen, dann kannst du nochmals die Vorteile oder die Gründe uns erklären, warum ihr etwas genau haben möchtet. Die erste Forderung, das merkt man als Vorbekommen, ist, dass ihr Mitspracherecht für die Mitarbeiter ausbauen möchtet. Ich sage, ja, das ist ja gut, aber wie prüft man das? Also, wenn der Chef kommt und sagt, ja, ihr könnt alle mitreden und er hat seine Entscheidung ohnehin schon gemacht, also dann nützt es ja auch nichts. Oder es riesengroße Firmen sind, ja, kann man nicht, also ja, klar, die Schweiz ist eine große Firma und macht auch Umfragen genannt, Abstimmungen. Ich weiß nicht, ob das dann die Meinung wäre. Und irgendwie die Frage ist dann auch, sind die Mitarbeiter informiert? Also, ja, wie stellt ihr das euch vor? Oder wie kann das Mitspracherecht funktionieren? Und, ja.
Das ist tatsächlich auch etwas, das Sie festgestellt haben. Also, es gibt auch eine europäische Umfrage unter sehr verschiedenen Gewerkschaften, die durchgeführt wurde und wo schon auch die Haupterkenntnis war, dass viele Arbeitnehmende eben gar nicht wissen, wenn solche Systeme eingesetzt werden. Das ist schon mal das Hauptproblem. Und ich denke, da benötigt es wirklich, und das ist vielleicht auch nur bei den größten Unternehmen tatsächlich im Moment umsetzbar, da benötigt es Prozesse, die festgelegt sind, aber es benötigt auch ein gewisses Vertrauen und natürlich aufmerksame Arbeitnehmende, die gerade vielleicht auch in den Bereichen arbeiten, wo sie feststellen, ob solche Tools eingesetzt werden oder nicht. Also es braucht wirklich eben auch diese Basis, dass sich die Arbeitnehmenden bewusst werden, was es für Tools gibt, damit sie selber auch sich diesen Überblick verschaffen können, ob solche Tools überhaupt angewendet werden. Das ist mal die Grundlage. Nur dann ist es auch möglich, die Mitwirkung durchzuführen, weil es tatsächlich im Moment, ich habe das vorhin gesagt, es ist nicht bei allen bekannt, das Mitwirkungsgesetz, bei allen Unternehmen. Deshalb ist auch nicht davon auszugehen, dass alle Unternehmen die Arbeitnehmenden einbeziehen. Und umso wichtiger ist es, dass die Arbeitnehmenden selber wissen, was möglich ist und selber auch nachfragen, gerade dort, wo es Personalvertretungen, Personalkommissionen gibt, dass sie das auch hartnäckig mit der Geschäftsleitung challengen, um zu sehen, was da für Informationen vorhanden sind.
Aber also wie viel dann mit geredet werden kann, ist halt nicht wirklich messbar, oder seht ihr da das gesetzlich das Verankern ist ja gut, aber ja, wie wäre es dann prüfbar, ob die Mitarbeiter wirklich mitreden durften?
Das würde eigentlich nur, also bis zum Schluss gedacht, würde das nur gehen, wenn, und da schaffen wir vielleicht dann ein kleines Monster, aber wenn das dann wirklich in eben Folgeabschätzungen, in Berichten die Unternehmen dann vorlegen müssen, beispielsweise dem, der hätte sicher Freude, der Öffentlichkeit, Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, dass er da all diese Berichte prüfen kann, der Unternehmen, wo die Unternehmen dann irgendwie belegen, dass sie Mitwirkungsprozesse eingehalten haben. Das ist tatsächlich in unserer Wirtschaftsstruktur, wenn das wohl die einzige Möglichkeit, um eine möglichst große Garantie zu haben, dass tatsächlich auch diese Prozesse eingehalten werden. Ansonsten sind halt trotzdem die Hälfte aller Arbeitnehmenden in der Schweiz unterstehen einem Gesamtarbeitsvertrag. Also es gibt bestehende Sozialpartnerschaften und es gibt dort auch ein gewisses Vertrauensverhältnis, das vorherrscht zwischen der Arbeitnehmenden und der Arbeitgeberseite, wo auch eingespielte Prozesse vorhanden sind und davon ausgegangen werden kann, dass sich beide Seiten an die Regeln halten.
Hoffen wir, dass sich beide Seiten an die Regeln halten. Klingt gut. Wir haben das ein bisschen angesprochen, also schon vorher auch gesagt, ist ja vielleicht im Fall von Abstimmungen manchmal ein Thema, wurde genug informiert. Wenn die Mitarbeiter dann mitreden sollen, dann müssten sie auch informiert darüber sein, was ist. Und ich glaube, darauf zielt dann eure zweite Forderung ab, das Informationsrecht stärken. Hier stellt sich für mich auch wieder ein bisschen die Frage, also erstens mal, wenn ich nicht informiert bin, weiß ich ja nicht, dass ich das wüsste. Also woher weiß ich das? Oder wie würde das dann prüfen? Und darauf hinaus kommt ja dann auch die Frage, wie viel Information ist genug Information? Also habt ihr da einen Ansatz oder euch das auch überlegt, dass diese Fragen kommen werden, wenn ihr sagt, ja, wir wollen mehr Information, wir wollen das Informationsrecht stärken?
Es gibt da sicher mal bei der Umsetzung einen sehr starken Zusammenhang zwischen dem Informationsrecht und eben möglichen Sanktionen oder auch einem Klagerecht, weil tatsächlich eben, wenn dann die Unternehmen wissen, dass sie eigentlich kein Risiko eingehen, wenn sie die Arbeitnehmenden nicht informieren, also keine Nachteile in Kauf nehmen müssen, sei dies auch finanzielle oder andere Art, dann wird es auch vermehrt dazu führen, dass sie nicht informieren. Also schon die Sanktion selbst würde einen gewissen abschreckenden Effekt haben und eben auch dann, sobald es rauskommt, dass das Unternehmen sich nicht daran gehalten hat, eine Klagemöglichkeit würde das dann auch zur Durchsetzung bringen. Das ist sicher mal die Grundlage. Und sonst ist die Menge der Information ist schon heute ein sehr großes Thema in allen Mitwirkungsprozessen, wo dann die Arbeitgeberseite immer das Gefühl hat, sie gibt genügend Informationen und meistens die Arbeitnehmerseite immer der Auffassung ist, dass die Informationen nicht ausreichen. Das sehen wir beispielsweise auch in Konsultationsverfahren, wenn es zu Massenentlassungen kommt, wo eben auch hier nur das Minimum gesetzlich geregelt ist und die Arbeitnehmenden dann einen mehrere Seiten langen Katalog einreichen von Informationen, die sie wollen, und zurück kommt dann ein Kurzbericht mit ein paar Zahlen, die man vielleicht auch im Geschäftsbericht findet.
Es könnte auch andersrum sein, habe ich mir noch überlegt. Also das wäre, und dann würde es zu diesem, nenne jetzt das einfach mal den AGB-Effekt. Wir kaufen etwas im Online-Shop unserer Wahl oder des wenigsten Misstrauens und am Ende muss man noch das Häkchen setzen. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gelesen hast, was du da abnickst. Also wenn zu viel Information kommt, das kann ja dann auch schon fast wieder eine Strategie sein, wenn man böse will. Wir verwenden also diese ADM-Systeme. Das sind die Infos dazu. Schön lest mal. Und jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin weiß, wenn ich das lesen will, dann ist mein Arbeitstag passé, aber die Arbeit ist ja trotzdem nicht gemacht. Das wäre dann quasi das andere Extrem, oder? Also das müsste man wohl auch noch irgendwie abfedern. Oder?
Ja, und das wäre natürlich jetzt noch ein spannender Aspekt, obwohl das dann wieder ganz andere Fragen aufwirft, aber inwiefern könnten die Anbieter von solchen Software, von solchen Systemen gezwungen werden, verschiedene eben auch Kriterien einzuhalten, dass sie überhaupt solche Systeme in der Schweiz in den Umlauf bringen dürfen. Aber das sind, ich glaube, da sind wir dann gesetzgeberisch relativ lange unterwegs, bis da allenfalls man etwas herausschauen würde.
Von wegen gesetzgeberisch, der dritte Punkt ist, du hast es auch schon angesprochen, es müsste Sanktionen geben für den Nicht-Einhalt oder um den Schutz der Mitarbeiterrechte zu stärken. Also hast du das gelesen, haben wir ja gesagt, was, ein Gesetz ohne Sanktionen, was bringt das? Also, kannst du vielleicht mal sagen, wieso das so ist oder wo das herkommt?
Ja, wie bei vielen Gesetzen in der Schweiz, die einen Nachvollzug sind von Zwängen, die sich ergeben, vor allem von außerhalb der Schweiz, setzt die Schweiz dann vor allem auf das Minimum. Hier auch wieder ein sehr schönes Beispiel. Also die Schweiz war da gezwungen, etwas zu tun und hat ein Gesetz auf ein paar wenigen Seiten zusammengestellt. aber eben das absolute Minimum, damit sie sagen können, wir haben auch ein Mitwirkungsgesetz. Ist sicher nicht vergleichbar mit den Regelungen für Betriebsräte in Deutschland beispielsweise. Aber ja, das ist tatsächlich einfach entstanden, weil es etwas brauchte. Ganz ähnlich ja, wie mit dem Datenschutzgesetz. Ein Minimum muss vorhanden sein, aber nur das strikte Minimum. Und deshalb wird das Mitwirkungsgesetz eben auch bezeichnet als zahnlose Tiger. Das ist schon lange so, aber im Wissen, dass es relativ chancenlos ist, das gesamthaft zu bearbeiten und das auch mehrmals versucht wurde, ist da seit dem Gesetz auch nicht viel geschehen an Revisionen.
Ja, und können das geändert werden? Oder was für Sanktionen schweben die oder euch vor? Oder was wäre da ein guter Weg?
Das ist jetzt auch vielleicht ein schöner Vergleich, den wir ziehen können zwischen dem DSGVO und dem Schweizerischen Datenschutzgesetz. Also die Frage ist ja die Abschreckung. Und da kann man in der Schweiz sagen, mit dem Datenschutzgesetz, dass einerseits schon mal nur die Individuen haftbar macht, also nicht die Unternehmen selbst und Bußen bis zu 250.000 Franken. Ist das wirklich abschreckend im Vergleich zu den Millionen Bußen, die in der EU ausgesprochen werden? Klar, auch dort ist das natürlich bei den Großkonzernen nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich denke, es muss schon eben ein Betrag sein, der auch abschreckend ist, damit sich die Unternehmen, die Arbeitgeber daran halten. Im Wissen eben auch, dass die Schweiz sehr zurückhaltend ist in solchen Fragen.
Gut, die vierte Forderung, hast du es glaube ich vorher auch schon erwähnt, ist, dass die Mitarbeitenden Expertinnen und Experten beiziehen sollen. Das klingt gut, also wenn mir das Bein wehtut, frage ich auch die Expertinnen oder die sich Ärztin oder Arzt nennt. Aber die machen das dann erstens mal nicht gratis. Und zweitens müssten dann ja unter Umständen auch Geschäftsgeheimnisse oder weitergegeben werden. Also wenn bekannt ist, dass eine Firma ein bestimmtes System evaluiert oder sich überlegt, wird das die Konkurrenz vielleicht nicht wissen oder der aktuelle Anbieter soll nicht wissen, dass jetzt das Konkurrenzprodukt in dieser Firma getestet wird. Wie stellt ihr das euch vor? Oder wie würde mit dem umgegangen? Oder? Ja, habt ihr eine Lösung? Oder?
Das ist schön, dass du diese Frage stellst, weil genau diese Frage habe ich dann auch gestellt, als ich das Rechtsgutachten gelesen habe und mir dann in der Praxis überlegt habe, ja, wie funktioniert das denn? Die Arbeitnehmenden eines mittleren Betriebes oder auch eine Personalvertretung eines Betriebes, die sagt dann der Geschäftsleitung, gebt mir 10.000 Franken, ich möchte gerne eine Expertin oder einen Experten beiziehen. Kann ich mir jetzt so plastisch nicht vorstellen. Und deshalb wirklich hier die Frage, kann das oder muss das nicht geregelt werden über die Mitwirkungsrechte? Weil wir haben gerade in Unternehmen, die eben geregelte Mitwirkungsprozesse haben, haben die Personalvertretungen häufig auch ein eigenes Budget, das sie zur freien Verfügung haben. Ich denke, dann ist einerseits gewährleistet, dass sie, sei dies externe Expertinnen, Experten oder auch, wenn nötig, Anwälte, Anwältinnen herbeiziehen können für gewisse Fragen. Ansonsten sind sie darauf angewiesen, einerseits, dass sie das Geld erhalten vom Unternehmen, andererseits, dass dann nicht das Unternehmen für sie eine Expertin, einen Experten oder Anwältin, Anwalt aussucht. Das sind dann wirklich in der Praxis diese Problematiken, die sie stellen. Alternativ, gerade wo es Gesamtarbeitsverträge gibt, ist die Gewerkschaft vorhanden, die die Personalvertretung auch unterstützt und die solche Tätigkeiten und solche Ausgaben natürlich auch tragen kann.
Ja, oder allenfalls, dass man sich überlegt, dass jede Firma einen Fonds oder sowas dafür zur Verfügung stellen müsste. Ist mir noch so in den Sinn gekommen, die, weil wenn es, sage ich jetzt mal, nicht budgetiert und beschränkt wäre, dann frage ich mich dann, kann jede Person oder jeder aus der Firma für alles irgendwie einen Experte oder Expertin hinzuziehen, dann gibt es eine gewisse Willkür oder es wird auch dann irgendwann wirklich teuer. Also ich weiß nicht, stellt ihr euch das so vor, nach dem Motto, ja, wenn alles gut läuft, wird ja niemand das Gefühl haben, Experten zu brauchen. Dann ist das auch ein Anreiz für die Firma, sauber zu arbeiten, sage ich jetzt mal, oder die Mitarbeitenden entsprechend zu behandeln. Oder würdet ihr das auch irgendwie regeln wollen, dass es ein Budget gibt, dass bestimmte Personen oder mehr, mindestens eine bestimmte Menge Leute Experten verlangen müssen? Oder ja, habt ihr euch da weitere Überlegungen gemacht? Oder?
Das ist dann die Frage, wo es umgesetzt wird. Wenn es im Mitwirkungsgesetz umgesetzt wird, dann bezieht es sich in erster Linie auf die Arbeitnehmendenvertretung. Das heißt, dass die Arbeitnehmenden, die einzelnen Arbeitnehmenden müssen sich dann an die Vertretung wenden und die Vertretung würde dann entsprechende Expertinnen oder Experten beiziehen, wenn es über diesen Weg umgesetzt wird. Aber eben mit der Schwierigkeit heute, dass das Mitwirkungsgesetz zwingend nur für Arbeitnehmendenvertretungen gilt in Unternehmen, also eigentlich mittleren und großen Unternehmen, womit sehr viele Betriebe in der Schweiz nicht betroffen wären. Und wir dann genau bei dieser Frage sind, wie regeln wir es für die anderen Arbeitnehmenden, die nicht eine eigene Vertretung haben. Und das ist sicher noch eine ungelöste Frage, ja, die ja auch von der spezifischen Wirtschaftsstruktur abhängt in der Schweiz.
Fünfte Forderung ist kollektives Klagerecht. Ich frage jetzt einfach direkt und provokativ, wieso kann ich ja selber klagen. Also.
Genau, und deshalb auch kollektives Klagerecht, weil wenn wir von der individuellen Ebene sprechen, dann sind wir so ein wenig im Bereich des Datenschutzes, wo ja die einzelne Person, das einzelne Rechtssubjekt betroffen ist, und nicht als Kollektiv. Das ist vielleicht eben noch ein Bereich, der im Datenschutzgesetz fehlt oder in Datenschutzgesetzgebung, dieser kollektive Aspekt. Und deshalb sprechen wir auch hier vom kollektiven Recht, weil eben vielfach auch nicht die Individuen selbst feststellen können oder auch beweisen können, inwiefern, dass sie als Individuum betroffen sind von Überwachungsmaßnahmen oder von Diskriminierung, und sich erst dann im Kollektiv das substanzieren lässt. Und deshalb muss es ein Kollektiv sein, das klagt. Und eben im besten Falle wäre das eine Arbeitnehmendenvertretung oder sonst eine Gruppe von Arbeitnehmenden.
Ist. Dann, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Der sechste Punkt ist, dass die Bestimmungen des Gesundheitsschutzes präzisiert werden sollen. Aber wenn ich Leute anstelle und die bezahlen, dann will ich doch, dass die gesund sind, weil sonst arbeiten sie nicht. Also wieso muss jetzt da das Gesetz noch präzisiert werden? Ist doch in meinem Interesse als Arbeitgeber, die Leute gesund zu halten.
Selbstverständlich, jetzt hat der Arbeitgeber halt kurzfristige, mittelfristige und längerfristige Interessen. Und längerfristig ist das sicher auch ein Interesse von vielen Unternehmen, die Gesundheit und die Arbeitssicherheit der Arbeitnehmenden sicherzustellen. Aber kurzfristig kann dieses Interesse vielleicht in den Hintergrund treten und dann werden eben vielleicht viele Bestimmungen nicht berücksichtigt. Das merken wir schon auch in Gesprächen mit sowohl mit Arbeitnehmenden, aber auch mit der Unternehmensseite, dass gerade auch größere Unternehmen sehr viel auch investieren, damit der Gesundheitsschutz gewahrt werden kann. Aber eben, wenn wir dann genau hinschauen im kurzfristigen Bereich, dass dort noch viel zu wenig gemacht wird, und sich das dann eben trotzdem auch längerfristig auswirkt, wenn Langzeitabwesenheiten eintreten. Das ist sicher ein sehr großes Thema, das gerade auch in den letzten Jahren wieder stärker leider Beachtung erhalten hat. Ja. Musste.
Jetzt haben wir sehr viel über die Risiken und Schwierigkeiten besprochen. Vielleicht für den Schluss, für den offiziellen Teil noch etwas eher Positiveres. Wo siehst du Chancen für Mitarbeitenden, wenn nun Computerunterstützung kommt, noch mehr kommt und noch mehr hilft? Wo denkst du denn, dass was ist jetzt etwas von dem, was du denkst, hier profitieren die Arbeitenden, Angestellten?
Das ist sicher sehr unterschiedlich noch nach beruflicher Tätigkeit, Branche etc. Aber ich denke, wenn wir diese zwei Bereiche anschauen, einerseits der Bereich der Unterstützung der Systeme, die bei der Arbeit unterstützen, also nicht einfach automatisieren und ersetzen, sondern bei der Arbeit unterstützen, dass zum Teil Routinetätigkeiten und die weniger komplexen Tätigkeiten wegfallen. Das kann dazu führen, dass ganz allgemein die Arbeitsaufgabe spannender wird, dass vielleicht auch mehr Kreativität möglich ist, weil eben all die anderen Tätigkeiten automatisiert sind. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist schon auch bei solchen algorithmischen Systemen, die vom HR eingesetzt werden, also People Analytics und Ähnlichem, die Frage, wie soll ich mich weiterbilden, damit ich in der Zukunft auch die nötigen Kompetenzen habe. Hier gibt es durchaus sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für solche Systeme, die aufzeigen, wie sich die Skills verändern auch in Zukunft, damit die Arbeitnehmenden wissen, wie sie ihre Arbeitsmarktfähigkeit erhalten können. Dann die Frage auch des Gesundheitsschutzes wieder. Also zur Prävention können ja solche Systeme ebenfalls eingesetzt werden. Und dann kann es auch wieder den Arbeitnehmenden zugutekommen. Und ich denke ganz allgemein eben die Möglichkeit, seine Karriere, seine Beschäftigung in einem Unternehmen begleiten zu lassen und seine Entwicklung auch gestützt auf Prognosen abzuhalten, das ist durchaus sinnvoll. Es ist ja nicht so, also wir sehen auch vielfach, dass die HR-Abteilung zum Teil auch überfordert sind und gar nicht so viel investieren in das Weiterkommen der Mitarbeitenden. Und da kann es dann vielleicht schon auch einen Vorteil bringen, dass gewisse Tools sie dabei unterstützen, dass HR dabei unterstützt, eben mit den Arbeitnehmenden eigentlich in jeder Phase der Beschäftigung sie zu unterstützen und mit ihnen zu schauen, wie sie sich weiterentwickeln können.
Gut, danke für den positiveren Ausblick, der Abschluss von diesem ersten Teil. Herzlichen Dank, bist du hergekommen. Ja, das glaube ich verdient. Ja. Hast du lieber. Dann würden wir uns an dieser Stelle einmal vom Internet verabschieden, damit wir hier gemütlich und fast privat noch etwas diskutieren können. Ich möchte euch aber alle dem Internet und euch hier noch mit auf den Weg geben, was unsere nächsten Termine sind. Wir haben drei weitere netzpolitische Abende diesen Frühling geplant, schön jeden Monat einen. Es geht ein bisschen weiter mit dem Thema KI. Das nächste Mal stellen wir uns die Frage, wem gehören die Trainingsdaten, mit denen zum Beispiel ChatGPT trainiert oder gefüttert wurde. Es geht dann noch um KI in Journalismus. Und beim letzten weiß ich zwar, wer Gast sein wird, aber ich habe mir noch nicht den super coolen Namen überlegt. Da muss ich noch mit der Marketingabteilung sprechen. Aber es wird ein spannender Abend. Titel folgt. Gut, für alle, die neu sind oder zum ersten Mal hier sind mit der digitalen Gesellschaft, so könnt ihr mit uns, der digitalen Gesellschaft, in Kontakt bleiben. Am besten erreicht ihr uns über die Homepage, die Website. Danach gibt es einen Newsletter, wir haben einen Podcast, Es gibt monatliche Mittagessen, Instagram, LinkedIn, Blue Sky, überall findet ihr uns, wenn ihr wollt. Der QR-Code geht übrigens direkt zum Newsletter. Und wenn ihr nicht nur wissen wollt, was geht, sondern euch gerne aktiv beteiligen möchtet, mit einer Mitgliedschaft oder einer Spende, dann ist die Adresse digiges.ch, ich mache mit, der richtige Ort für euch. Dann herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt oder dass ihr heute hergekommen seid. Und nochmals herzlichen Dank dir, Daniel, dass du uns ins Thema eingeführt hast und Rede und Antwort gestanden bist. Hoffentlich bis nächsten Monat wieder.